Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Was macht einen erfolgreichen Spieleentwickler aus? Wie geht es mit Virtual Reality und Augmented Reality weiter? Und welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz im Game Design? Fragen über Fragen, die ich in dieser Episode mit Lutz Anderi bespreche. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Sciences und er gilt als international anerkannter Branchenkenner der Games, Medien- und Entertainment-Industrie. Er bekleidete Führungspositionen bei Sony PlayStation und Atari unter anderem und ist zum Beispiel Autor des Fachbuches Game Industry Management, Gründung, Strategie und Leadership. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Anderi. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
In einem Ihrer Bücher, da haben Sie mal das Folgende geschrieben und ich würde dementsprechend gern direkt mit einem Zitat einsteigen. Die Gründung und Führung eines Unternehmens in der Games-Branche gehört sicherlich zu den spannendsten und chancenreichsten Aktivitäten unserer Zeit. Zitat Ende. Warum ist das so? Was ist daran A, so spannend und B, so chancenreich?
Naja, zum einen ist es die dynamischste Branche, die es gibt. Das ist ein Mix aus Entertainment, IT und Lerninhalten. Und wenn man ein Unternehmen in diesem Bereich gründet, gibt es viele Chancen, denn diese Branche, die Games-Branche, ist die Speerspitze der Digitalisierung und Leitbild für viele andere Branchen. Und als Unternehmer ist man ja auch immer auf der Suche nach Wertschöpfung und die kann in der Games-Branche generiert werden.
Leitbild für andere Branchen ist schon mal ein gutes Stichwort. Das werde ich mir merken für weitere Fragen gleich.
Gerne.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich würde gerne einmal den Games-Markt in Deutschland ein bisschen verstehen, wenn Sie davon sprechen, dass er so chancenreich sei. Also mein Eindruck ist, das ist ganz offensichtlich schon längst eine gewaltige Branche mit riesigen Umsätzen, die aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung, oder vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, können Sie mich gerne korrigieren, doch noch zum Teil im Schatten zum Beispiel der Film- und Kinoindustrie steht. Und mein Eindruck ist, dass das von den Umsätzen her gar nicht unbedingt so gerechtfertigt ist.
Ja, das stimmt. Also prinzipiell ist es so, die Games-Branche gibt es ungefähr seit 50 Jahren, die Movie- oder Filmindustrie seit 100, 110 Jahren. Das heißt, natürlich hat die Movie-Industrie, die Filmindustrie eine höhere Kredibilität, ganz einfach dadurch, weil sie seit längerem Bestand hat. Nichtsdestotrotz sind alle Menschen oder ein Großteil der Menschen mit Videogames aufgewachsen. So wie alle Menschen mit Movies und Filmen aufgewachsen sind, ist ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile mit Games aufgewachsen. Ja, also ich persönlich bin 1965 geboren worden. Ich kann mich genau erinnern, als die erste Konsole zu uns ins Haus kam. Ich habe meine Jugend, also meine Abiturszeit in den Spielhöllen damals auch verbracht, die dann später verboten wurden. Das heißt, Games waren für einen 55-jährigen Mann wie mich immer existent und waren immer vorhanden. Wenn man auf die wirtschaftlichen Faktoren fokussiert, ist es so, dass eine Branche, die generiert ungefähr 150 Milliarden US-Dollar rund um den Globus, also ist von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Und Sie finden immer wieder in der Literatur den Vergleich zur Movie-Industrie. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Movie-Industrie, die Filmindustrie, ist, wenn sich die Zahlen genauer anschauen, nach wie vor größer. Das erklärt sich dadurch, dass es sogenannte Auswertungsfenster gibt. Das heißt, der Film kommt zuerst in die Kinos, dann kommt in die Pay-TV-Auswertung, dann haben sie die ganzen Streaming-Portale jetzt, wie Netflix, Disney Plus und irgendwann landet er im Free-TV. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr beeindruckende, faszinierende Branche. Ich kenne beide Branchen und ein Unternehmer, der hier aktiv werden will, hat nicht unbedingt nur blühende Landschaften vor sich, aber er hat ein hohes Umsatz- und Gewinnpotenzial, das er mit so einer Firma generieren kann.
Das klingt ja so, als wären auch die Eintrittsbarrieren gar nicht mal so riesig groß. Wie ist denn der Markt strukturiert? Sind das eher, wie ja so oft der Fall, gerade im technologischen Bereich, sind es eher wenige große Anbieter oder eher viele kleine Anbieter oder eine Mischung aus beidem?
Sie haben eine Mischung aus beiden. Das heißt, sie haben ein polypolistisches Marktumfeld. Es gibt viele Anbieter, viele Nachfrager. Und dieses Marktumfeld ist geprägt worden durch eine hohe Dynamik. Das heißt, wenn wir beide sagen, wir finden 2.500 Euro, dann können wir ein Mobile Game entwickeln, ein ansprechendes Mobile Game, das gespielt werden kann, dann auf Ihrem Samsung oder Apple Handy. Und dann haben wir ein Game entwickelt, also ganz geringe Eintrittsbarrieren. Und am anderen Ende der Skala der Wertschöpfung haben Sie dann natürlich Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft oder jetzt CD Projekt Red, die entwickeln Spiele, die haben ein Entwicklungsbudget von 100 Millionen US-Dollar, also richtig Blockbuster-Niveau, wenn man den Vergleich zu Hollywood da zieht. Und da sehen Sie natürlich schon einen Qualitätsunterschied, aber die Eintrittsbarrieren als solche sind sehr gering für den Games-Markt.
Was macht denn einen erfolgreichen Spieleentwickler aus? Also was muss er oder sie können?
Also die Grundvoraussetzung ist erstmal das Verständnis vom Game Design. Mhm. Das heißt, es gibt 100 Elemente, die zum Erfolg führen, um ein erfolgreiches Videospiel zu entwickeln. Das ist handwerkliches Know-how. Ja, das geht über das Balancing des Spiels. Das heißt, dass es jemandem gelingt, während des Spielverlaufs das Interesse aufrechtzuerhalten, bis hin zur Animation. Das heißt, die Charakter, die Avatare, dass sie ansprechend gestaltet sind. Und wenn man dann aber die unternehmerische Perspektive sich vor Augen hält, dann gibt's ganz klar zwei Elemente, die von hoher Bedeutung sind. Das sogenannte Milestone Planning. Das heißt, man muss sich anschauen, welches Spiel entwickle ich und zu welchem Zeitraum muss es verfügbar sein. Und das verzahnt sich dann mit der Finanzplanung. Das heißt, diese drei wesentlichen Komponenten, das Produkt, das Game muss ansprechend sein, die Produktplanung und das Development, der Milestone muss funktionieren und das Ganze muss noch solide finanziert sein. Dann führt es zum unternehmerischen Erfolg.
Das finde ich ja auch ganz interessant, auch schon in der Vorbereitung. Sie sind Informatiker in allererster Linie, beziehungsweise Wirtschaftsinformatiker ist es ja korrekterweise. Sie beschäftigen sich aber mitnichten nur in Anführungszeichen sozusagen mit der Informatikkomponente im Gaming, richtig? Also es geht Ihnen nicht primär darum, wie programmiere ich ein Spiel, sondern man merkt es ja jetzt schon, Sie denken auch sehr viel nach über wirtschaftliche Zusammenhänge, über Monetarisierungsmodelle, über geschäftliche Strategien. Sie begreifen dieses Thema also etwas ganzheitlicher.
Absolut. Und ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, um mal so ein antiquiertes Sprichwort zu verwenden. Ich habe, wenn Sie sich meinen Werdegang anschauen, ich habe BWL studiert und bin promoviert in Volkswirtschaftslehre. Und dann bin ich über die Movie-Industrie in die Games-Industrie gekommen.
Sie haben ja beim Hollywood-Studio Paramount angefangen.
Genau, ich war bei Paramount und da haben wir schon vor 20 Jahren uns mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Dann kam erstmal so ein hybrides Modell, die DVD, die VHS-Kassette abgelöst hat. Es gab damals schon Diskussionen über Streaming, also was man heute bei Disney und Netflix sieht. Das heißt, dieses Digitalisierungsthema kam zu mir während meiner Berufserfahrung. Als ich dann in die Games-Branche gewechselt bin, hatte ich einfach die Erwartungshaltung, also ich war verantwortlich auf Länderebene für die deutschsprachigen Märkte Osteuropa und die Benelux-Staaten.
Für Produkte, Sony und Atari und so weiter.
Genau, ja, Sony, ja. Atari, Namco Bandai, die ganzen Games-Unternehmen. Ja. Ich habe schon ein bisschen was gesehen da in meinem beruflichen Leben. Aber da gab es immer eine Herausforderung, die Games kamen nie pünktlich. So, und dann habe ich mich als BWLer da ein bisschen reingearbeitet und habe gesagt, okay, ihr müsst halt mal einen Netzplan entwickeln, was ist mit der Milestone-Planung. Und sukzessive treffen sie ja natürlich dann auch auf diese Development-Studios und die Informatiker, die ihnen dann genau erklären, warum steht dieses Produkt nicht rechtzeitig zur Verfügung. Und dann hören sie Antworten wie, ja, das Spiel ist buggy im 36. Level. Wenn sie sich vorher nie damit auseinandergesetzt haben, ist es schwierig nachzuvollziehen. Und sukzessive, um sicherzustellen, dass das wertvolle Wirtschaftsgut Games rechtzeitig zur Verfügung gestanden hat, habe ich mich dann sukzessive in das Coding, in die Programmierung, in die Game Engines hereingearbeitet. Also ich bin kein klassischer Informatiker, sondern über die Zeitachse habe ich mich mit dem Thema Informatik intensiver beschäftigt.
Und deswegen auch der Fokus auf wirtschaftliche Zusammenhänge, Monetarisierung und so weiter. Und das war ja einer der drei Faktoren, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich die Wichtigkeit, das Ganze dann auch irgendwie zu Geld zu machen am Ende des Tages.
Genau.
Wie entwickeln sich denn die Monetarisierungskonzepte in der Games-Industrie? Geht es da auch hin zu Abo-Modellen und Streaming, ähnlich wie im Filmbereich?
Absolut. Es gibt einen Trend, den nennt man Netflixification der Games-Branche. Das heißt, Abonnement-basierte Wertschöpfungsgeneration. Gott, ist sperriger Begriff. Hm. Im Prinzip funktioniert es so wie bei Netflix und Disney Plus. Sie unterschreiben ein Abo, also ein Subscription-Modell, und können dann auf einen Fundus an Spiele zugreifen. Also beispielsweise, wenn Sie eine PlayStation oder eine Xbox, beide Konsolen kommen jetzt neu im Weihnachtsgeschäft zur Vermarktung, kaufen Sie einen sogenannten Game Pass für 13 Euro oder 6 Euro, je nachdem, welches Modell Sie wählen, und haben dann Zugriff auf bis zu 100 Spiele. Und das nennt man Netflixification der Games-Branche, also Abo-Modell basiert.
Okay. Wie hat sich Corona eigentlich ausgewirkt auf die Games-Branche? Man würde ja vermuten, eher positiv.
Ja, je nachdem, was Sie für eine Studie lesen, die Umsatzzuwächse haben bis zu 30% betragen. Da gibt es ein paar Varianzen in den verschiedenen Märkten. Aber so sehr jetzt das Homeoffice promotet wird und so sehr das als Zugpferd für die Digitalisierung gesehen wird, weil die Menschen halt alle möglichen Videokonferenzen beherrschen, gibt es auch die Möglichkeit, mehr Spiele zu spielen. Das heißt, Sie haben Menschen, die sind zu Hause, die haben Zugriff auf ihre verschiedenen Devices und dadurch wird mehr gespielt. Also als Faustregel können Sie sagen, der Markt hat im Vergleich zur Vorjahresperiode ohne Corona um 30% zugelegt. Das heißt, so schlimm dieser Virus ist, für die Gamesbranche war das eine positive Entwicklung.
Und wie ist die Entwicklung in Deutschland insgesamt der Gamesbranche? Also wie sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich so aufgestellt?
Also wir hinken hier ganz klar hinterher. Das kommt daher, dass wir prinzipiell historisch betreibt Deutschland keine aktive Wirtschaftspolitik, wie das beispielsweise die Franzosen machen. Die Franzosen haben immer die Games-Branche gefördert. Unsere Branche ist jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt worden. Das wurde jetzt geändert. Also es gibt ein Programm von der Bundesregierung, bei dem 50 Millionen für die Förderung von Videospielen investiert werden. Das ist ungefähr so viel wie ein Kilometer Autobahn, hat mir mal jemand gesagt. Also ein ganz überschaubarer Betrag im Hinblick auf auf den Bundeshaushalt. Aber das reicht natürlich nicht, um junge Startups zum Erfolg zu führen. Es ist ein guter Ansatz und es muss auch weiter ausgebaut werden. Aber prinzipiell hinkt Deutschland im Hinblick auf die Entwicklung von Videospielen hinterher. Nicht als Absatzmarkt. Also wir sind ein wichtiger Absatzmarkt, um Games zu vermarkten. Aber das sind ausländische Produkte aus Frankreich, USA, immer mehr aus China beispielsweise. Also da gibt es Nachholbedarf.
Sehen Sie uns auf einem guten Weg? Also Sie haben ja schon angedeutet, dass die politischen Entscheidungsträger in Ansätzen da schon mal anscheinend gemerkt haben oder erkennen lassen, dass die Gamesbranche als Wirtschaftsfaktor ja doch eine gewisse Relevanz zu haben scheint. Haben Sie das Gefühl, wir befinden uns da auf einem guten Weg oder hätten Sie da schon noch deutliche Wünsche an ein Umschwenken?
Na, sagen wir mal so, das hat verschiedene Perspektiven. Auf Bundesebene wurde es jetzt angeschoben und mittlerweile verstehen die Politiker, die ja auch sukzessive immer jünger werden, auch unsere Branche und unser Geschäft. Und ganz aktuell wurde jetzt diese Förderung von 50 Millionen, was wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, jährlich bis ins Jahr 2026 verlängert. Das ist schon mal ein Indikator, um die Frage zu beantworten, dass sukzessive hier ein Verständnis auftritt. Ja. Wenn Sie sich das auf Länderebene anschauen, da haben Sie eine Riesenspreizung in Deutschland. Also wir reden ja hier auch über das Land Hessen. Das Land Hessen hat signifikanten Nachholbedarf, wenn Sie es vergleichen mit Bayern, NRW oder auch Berlin. Also das sind die führenden Bundesländer. In Hessen gab es diese Durchdringung oder das Verständnis für die Gamesbranche noch nicht vollumfänglich. Sagen wir es mal so, politisch einigermaßen korrekt und nett.
Alles klar, die Botschaft ist angekommen. Nochmal zu einem anderen Begriff, den wir, glaube ich, alle kennen, den Sie aber in Ihren Büchern trotzdem auch ganz gut beschreiben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch sehr hilfreich, da vielleicht nochmal ein bisschen drüber zu sprechen. Und zwar der Begriff der Gamification. Und auch hier sprechen Sie von drei Faktoren oder von drei Dimensionen. Wodurch definiert sich dieser Dreiklang? Das ist der Dreiklang der Innovation, so nennen Sie ihn,
glaube ich. Also Gamification prinzipiell ist ein Thema, das ungefähr 20 Jahre alt. Manche Menschen oder manche Autoren sagen, das ist 30 Jahre alt, je nachdem, wie sie in die Literatur einsteigen. Das bedeutet, dass sie spieltypische Elemente übertragen auf andere Lernbereiche. So, jetzt ist dieses Konzept aber ungefähr 20 Jahre alt und ist in erster Linie durch Hochschulprofessoren promotet worden. Das heißt, die Terminologie Gamification. Und Hochschulprofessoren, insbesondere wenn sie nicht sehr, ich sag mal, praxisorientiert arbeiten, sehen natürlich alles sehr stark aus der Perspektive der Lehre oder wie kann man Lerninhalte vermitteln. Die Games-Branche ist aber so dynamisch, dass auch technische Aspekte von hoher Relevanz sind. Also beispielsweise diese Game-Engines, die ich schon mal angesprochen habe. Jede Game-Engines hat Schnittstellen zu künstlicher Intelligenz. Wenn Sie sich die Peripherie anschauen, das sind diese Controller, ja, oder die Oculus Rift, die Head-Mounted Displays. Das sind ja alles Entwicklungsprozesse, die auch bei dieser Terminologie Gamification nicht vernachlässigt werden dürfen. Also da ist eine hohe Dynamik drin und so erklärt sich dann auch dieser Dreiklang.
Head-Mounted Displays, da geht es ja dann auch in die Richtung schnell Virtual Reality und dergleichen, ne?
Genau, also bleiben wir bei diesem Beispiel, Virtual Reality. Das war vor 2-3 Jahren ein Riesenthema. Zum Zeitpunkt, als es für die Games-Branche eigentlich schon klar war, das Thema ist durch. Das war ein Hype, der auch von Gartner, dem Research Institute, als Hype ausgewiesen wurde. Im Hinblick auf die Marktentwicklung, fokussiert auf Entertainment Games, war das Marktpotenzial überschaubar. Weil der User, der Gamer, wenn er sich so eine Brille aufsetzt und dann noch einen Kopfhörer, in der Tat in eine komplett virtuelle Welt eintaucht, aber ungefähr 30% der Gamer haben das Gefühl der Simulation Sickness oder Motion Sickness. Simulation Sickness, wenn sie beispielsweise das Spiel Avatar spielen und fliegen dann über eine Klippe, dann wird 30% der Menschen schlecht, weil der Körper ihnen signalisiert, ich kann ja gar nicht fliegen. Ja. Simulation Sickness kann man so beschreiben, wenn sie durch ihr Wohnzimmer tapsen mit so einer Brille und verlieren dann das Gefühl für Zeit und Raum, dann wird ihnen da auch schlecht. Deshalb ist es eine wichtige Nische in dem Games-Markt für Entertainment.
Aber dann bleiben ja noch 70%, denen es eigentlich ganz gut ergeht.
Genau. Und dann ist aber etwas passiert, das für die Games-Branche erstmal von nachrangigem Interesse war. Und zwar haben sich andere Branchen interessiert für diesen Bereich. Und die Technologie war von uns entwickelt, getestet, weiterentwickelt worden. Und als ich das erste Mal gehört habe, vor 5-6 Jahren ungefähr, auf einer Fachkonferenz, da haben Chirurgen bestätigt, dass heute im Rahmen von sogenannten Serious Games alle Chirurgen erstmal mit einer PlayStation oder mit einer Nintendo Wii oder mit einer Xbox trainieren, bevor sie zum allerersten Mal das Skalpell ansetzen dürfen mit sogenannten Serious Games. Und das funktioniert natürlich besonders gut mit Virtual, Augmented oder neue Terminologie Mixed Reality.
Und das ist ja nicht das einzige Beispiel, dass sozusagen die Entwicklungen in der Games-Industrie dann auch andere Industrien beeinflusst haben. Also das gilt ja eigentlich, um auf den Begriff nochmal zurückzukommen, für die gesamte Gamification, nicht wahr? Also dass die mittlerweile ja auch in allen möglichen anderen Bereichen längst stattgefunden hat.
Absolut. Also wie gesagt, ist gestartet worden vor 20 Jahren im Learning-Bereich. Ja, also alle möglichen edukativen Konzepte, da können Sie auf die eine oder andere Art Gamification integrieren. Dann hat sich sehr stark dafür interessiert das Militär. Natürlich, wenn sie so eine Game Engine haben und sich mal so ein AAA-Game, also ein Top-Spiel anschauen, das eine Militär-Simulation abbildet, dann können sie natürlich auch Soldaten damit trainieren. Oder schauen sie sich die Skills an, die so ein Videogamer hat. Wenn sie erfolgreich ein Videogame spielen, dann können sie auch eine Drohne in Afghanistan oder wo auch immer steuern. Das heißt, das Militär war das die erste Branche, die sich dann noch intensiver mit auseinandergesetzt hat. Und dann kam wie gesagt, das Gesundheitswesen und die Kfz-Industrie, also Mobility.
Ne? Die gesamte Industrie eigentlich, ne? Also ja, da wird es ja, das ist ja dann auch wieder das Gleiche bei Augmented Reality zum genau. Beispiel, was ja auch in diesen Bereichen dann wieder einen Wert schafft.
Genau, Virtual Reality, komplett computergeneriertes Bild. Augmented Reality, sie mixen Realbild mit computergenerierten Bildern. So, und letztgenanntes, da hat Microsoft eine eigene Terminologie entwickelt. Mixed Reality nennen die das und vermarkten ein Produkt, das nennt sich HoloLens. Auch so ein Head-Mounted Display. Da haben sie aber nicht so eine klobige Brille vor dem Augen. Da haben sie auch keine Motion oder Simulation Sickness. Es wird ausschließlich im B2B-Bereich vermarktet. Und dann kann beispielsweise in der Aufzugswartung sich jemand aufschalten auf einen Techniker, der beispielsweise in Sao Paulo steht und da einen Aufzug warten soll von ThyssenKrupp. Ja, normalerweise wäre da jemand hingeflogen, mittlerweile fliegt sowieso niemand mehr aufgrund von Corona. Aber das sind Technologien, die sehr stark im B2B-Bereich genutzt werden.
Und das heißt, um bei diesem Beispiel zu bleiben vom Aufzug, dass es eben nicht so ist, als würde ich einfach nur meine Smartphone-Kamera dann in diesem Aufzug auf bestimmte Stellen deuten, sondern dass diese Google Glasses, die projizieren sozusagen wie so eine Art Hologramm dann in das Sichtfeld desjenigen, der sich dort befindet, nicht wahr? Und er sieht dann virtuell Inhalte, die ihm helfen, Entscheidungen zu treffen oder zu erkennen, was er wo jetzt tun soll.
Absolut richtig beschrieben. Also genau so ist es. Sie haben die Google Glass, die Microsoft HoloLens, das sind die führenden Technologien. Letztgenannte wird halt ein bisschen aktiver vermarktet von Microsoft als die Google Glasses, die ja vom Markt genommen wurden, aber immer noch in der Entwicklung sind. Also das sind ganz klar Zukunftstechnologien, die aus der Games-Branche kommen und wo wir Know-how transferieren können. Also beispielsweise, wenn Sie einen Neuwagen sich kaufen, nehmen wir das hypothetische Beispiel Audi, dann haben Sie die Möglichkeit, mit so einer Virtual Reality Brille das Auto fertig konfiguriert, dreidimensional als virtuelles Bild vor Ihrem Auge zu sehen.
Interessant für mich zu hören, dass Sie für die Games-Industrie da trotzdem perspektivisch nicht mehr so die Riesenentwicklung erwarten. Ich hatte bisher gedacht, gerade im Bereich Virtual Reality, dass es einfach noch ein bisschen an der Qualität der Hardware sozusagen hapert, dass es alles noch ein bisschen zu klobig ist, ein bisschen zu niedrig noch aufgelöst und dass, sobald wir da ein bisschen weiter sind, das ein Riesenmarkt werden könnte. Aber Sie glauben eher, dass die Games-Industrie sich da in eine andere Richtung entwickelt.
Absolut. Das Thema, was wir in der Games-Industrie haben, und auch hier sind wieder Trendsetter und Digital Frontrunner, ist künstliche Intelligenz. Mhm. Also vor 3-4 Jahren war das Thema, wie gesagt, noch Augmented Reality, Virtual Reality. Mittlerweile kriegen wir Anfragen im Hinblick auf KI. Mhm. Also wenn Sie ein Videospiel programmieren, können Sie es entweder mit oder ohne KI programmieren. Gehen Sie davon aus, dass die erfolgreichen Spiele alle Game Engines nutzen, die als Bestandteil KI-Systeme haben oder angedockt werden können. Und da gibt's Learnings auch wieder, weil unsere User schon seit Jahrzehnten mit KI arbeiten. Also wenn Sie so ein Online-Spiel spielen, steuert die Game Engine den Spielverlauf mit Hilfe von KI. Und da kann Know-how transferiert werden in andere Bereiche, also Chatbots. Gibt es dann Algorithmen, die in der Games-Branche perfektioniert wurden, sogenannte Behavioral Algorithms, das heißt, wie verhält sich der Spieler und wie reagiert dann das Spiel und dann halt ganz neu diese Self-Learning-Elemente während eines Spiels, die verzahnen sich dann mit neuronalen Netzwerken und verschiedenen Datenlayer. Das heißt, um die Frage zu beantworten und nicht zu technisch zu werden, wir haben im Zeitraum von 5 Jahren immer wieder Trendthemen, die hochkommen, die in der Games-Branche schon evaluiert wurden und auf die andere Branchen mit etwas mehr Zeitverzug zugreifen.
Und eine Technologie, die ja, glaube ich, auch so langsam evaluiert mal wird, ist, das habe ich zumindest in einem YouTube-Video von Ihnen gesehen, dass es ja auch schon Devices gibt, mit denen sich Videospiele mit Kraft der eigenen Gedanken steuern lassen.
Ja, ja, ja.
Ist das so das nächste große Ding? Wenn ja, wie funktioniert das?
Absolut. Also da muss man dazu sagen, da stehen wir noch relativ am Anfang, aber da kommt eine hohe Dynamik drauf. Also der Elon Musk hat jetzt Neuralink oder Neuralink vorgestellt. Ja, da wird dann ein Chip ins Gehirn implementiert. Das ist eigentlich nicht notwendig, weil sie können Kraft ihrer Gedanken, das heißt Kraft ihrer Gehirnströme, ein Videogame, ein Racing-Game steuern. Das heißt, sie setzen sich das Device auf und konzentrieren sich darauf, ich möchte jetzt das Auto beschleunigen, Gas geben. Und dann kann Kraft ihrer Gehirnströme, werden die Daten abgegriffen, werden in eine Game Engine eingelesen, dann fährt das Auto los. Wenn sie sich dann konzentrieren, sagen, ich möchte nach links abbiegen, ist es auch möglich. Das muss natürlich trainiert werden. Links, rechts, geradeaus, rückwärts fahren, das funktioniert. Und hier gibt es Entwicklungen, die mit großen Schritten voranschreiten.
Ja, es bleibt spannend. Und ja, es gibt ja alle möglichen Entwicklungen, auch Entwicklungen, die längst schon stattgefunden haben, können wir jetzt auch nicht auf alle eingehen. Aber ich würde gern vielleicht noch ein, zwei Begriffe einfach ansprechen, die mir auch immer wieder begegnen und Sie vielleicht mal um eine kurze Erläuterung bitten, um einfach noch so einen kleinen Einblick in die Entwicklung zu erhalten. Zum Beispiel einer dieser Begriffe ist Rise of the Robots. Begegnet mir mal wieder, aber so ganz konkret, was sich dahinter verbirgt, habe ich noch nicht durchdrungen.
Das ist eine schöne Frage. Also die habe ich auch immer mit meinen Studenten in den Erstsemestern.
Klingt ein bisschen wie Terminator.
Ja, genau. Und aber jetzt
der Aufstand der Maschinen.
Ja, genau. Oder Matrix. Ja, ja. Also die Roboter wenden sich gegen die Menschheit. Das ist natürlich ein sehr Hollywood-lastig getriebenes Bild. Und die erste Frage stellt sich hier, warum sollten sich eigentlich die Roboter gegen die Menschen wenden? Ja, es ist toll. Und wenn man sich Skynet von Terminator anschaut und auch die Matrix, die ja noch schlimmer die Menschen dann nur als Biomasse da irgendwie sehen, das sind beeindruckende Filme, die ein ziemlich düsteres Szenario zeigen, Hollywood-Blockbuster waren. Und haben wir auch den Neo aus Matrix, unser Supercoder, ist ja ein Coder, der versucht halt dagegen anzukämpfen. Ich mag ein anderes Bild, und zwar bin ich ein großer Star Wars-Fan. So, und wenn Sie sich anschauen, die ganzen Roboter, die Sie da haben, BB-8, das ist der kleine Runde mit der Kugel, R2-D2, die redende Mülltonne, spricht in so einer Binärsprache, oder der goldene C3PO, das sind eigentlich Roboter, die unterstützen die Menschheit, die sind supportive. Und ich denke, dass der Trend eher in diese Richtung geht. Ob das dann so aussieht wie bei Star Wars, sei mal dahingestellt, da gibt es dann andere Zukunftsszenarien, dass sie eine Mikrodrohne haben, die immer neben ihnen herfliegt. Und also dieser Rise of the Robots, der wird kommen. Den sehen wir auch momentan schon. Also ich weiß nicht, ob Sie eine Alexa haben. Wir haben 3 im Hause. Mhm. Wir haben auch die Bedenken, natürlich, dass wir komplett abgehört werden, alle Daten da direkt nach Amerika gehen. Aber es ist sehr komfortabel zu sagen, spiel mal Weihnachtsmusik. Oder wann kommt denn die Amazon-Bestellung an? Und wenn Sie das kombinieren mit einem Roboter und einem guten selbstlernenden Algorithmus, nichts anderes ist in der Alexa verortet, mit Sprach- und Bilderkennung in Kombination, dann ist so ein Star Wars-Szenario durchaus mal denkbar. Ja, oder denken Sie an die Mähroboter. Kennen Sie es im Garten? Sie müssen nicht mehr den Rasen mähen, sondern Sie kaufen einen Roboter, der mäht ihren Rasen automatisch, wenn sie ihn einmal trainiert haben. Ja.
Reicht ja im Zweifel auch schon der Saugeroboter für diejenigen, die keinen Garten haben.
Genau, das gleiche, den Küchenroboter, genau, ja. Das heißt, es ist gar nicht so weit entfernt. Und gut, dass da jetzt irgendein Terminator auf die Erde kommt und uns alle umbringt, Da habe ich sag mal so, das ist nicht meine vorrangige Angst, mit der ich morgens aufwache.
Der kommt natürlich dann wahrscheinlich nicht aus dem Nichts. Aber was ja theoretisch möglich wäre, aber das wird schon jetzt ein sehr großer Exkurs, wo die Befürchtung ja vielleicht eher gerechtfertigt wäre, wäre, dass die Maschinen sich nicht irgendwie aus eigenem Antrieb gegen uns wenden. Aber die Befürchtung geht ja eher dahin, was geschieht, wenn in diesen wirtschaftlich orientierten Unternehmen, die diese gigantische Marktmacht erhalten und auch diese Datenmengen erhalten, dieser Einblick in unser Leben, wenn da irgendjemand mal das Sagen hat, der vielleicht nicht unbedingt nur Gutes und nicht unbedingt nur die Gewinnmaximierung im Schilde führt, sondern auch andere Ziele verfolgt, dann gibt man natürlich sehr, sehr viel Kontrolle ab.
Ja, also, und sie sind da nicht mal so weit entfernt, wie sie jetzt gesagt haben. Es kommt das Most Wanted Videospiel jetzt raus. Das heißt Cyberpunk 2077. Das heißt, das Spiel im Jahr 2077, und da ist es genau passiert. 5, 6, 7 große Konzerne haben die Macht erhalten über die Daten. Die Macht, es gibt keine Staaten mehr im klassischen Sinne. Und das Spiel ist noch nicht raus, aber was man so sieht, das zeichnet ein ziemlich düsteres Szenario und ist ein Blockbuster-Game. Hat über 100 Millionen US-Dollar Entwicklungskosten gehabt. Sie haben hyperrealistische Darstellung, also absolut empfehlenswertes Spiel. Kaufen Sie sich das mal. Ich habe es schon vorgeordert. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Ja, aber es gibt natürlich verkaufen sich diese negativen Szenarien besser, wenn es nicht zu so einem Super-GAU kommt, sagen wir es mal so. Also das Ende, die Storyline, das Narrativ ist wichtig in so einem Hollywood-Film, ist wichtig in einem Videogame. Die Menschen wollen das nicht sehen, dass wir alle sterben und am Ende sind. Und deshalb kommt ja auch Arnold Schwarzenegger immer wieder zurück und der Film geht mehr oder weniger gut aus.
So, jetzt haben wir uns ja doch ein ganzes Stück wegbewegt von dem, was wahrscheinlich aber super spannend, von dem, was wahrscheinlich den Kern der Wirtschaftsinformatik aus Ihrer Sicht ausmacht. Genau. Deswegen würde mich interessieren, was von alledem vermitteln Sie in Ihren Vorlesungen und in Ihrer Arbeit insgesamt Ihren Studierenden?
Genau, also prinzipiell ist es so, natürlich gibt es da Star Wars Elemente und wir setzen uns mit den Top-Technologie Unternehmen auseinander. Das heißt, in jeder Vorlesung ist Bestandteil Amazon, in jeder Vorlesung ist Bestandteil Google, Facebook, aber auch die jüngeren Unternehmen wie beispielsweise Airbnb oder Uber, die in erster Linie durch die Entwicklung des Smartphones, das 2007 eingeführt wurde, hier von Relevanz sind. So, und dann schaue ich mir das an, wie ist das Interesse der Studierenden. Also sie studieren dann International Business Information, internationale Wirtschaftsinformatik. Haben Sie während der Vorlesung dann so einen Mix, wo Sie sicherstellen, dass das Curriculum vermittelt wird. Also die haben ein wirtschaftliches Know-how und die verstehen die Basics der Informatik. Und das wird ganz gut angenommen. Ungefähr 10% fokussieren sich dann auf den Games-Bereich. Das heißt, sie schreiben dann ihre Bachelor- oder Masterarbeit im Games-Bereich. Und das ist dann auch einer meiner Forschungsschwerpunkte. Also sie können Game Design und Computerspiel-Coding ungefähr an 50 bis 100 Hochschulen oder Universitäten in Deutschland studieren. Mein Forschungsschwerpunkt geht dann aber mehr in den Bereich der Monetarisierung von Videogames. Also wir haben Sie es schon mal angesprochen, die Abo-Modelle, die Subscription-Modelle. Das ist eine wichtige Entwicklung im Hinblick auf die Wertschöpfung. Es geht aber noch weiter. Wir hatten eben das Thema KI in Videogames. Es gibt ganz klar einen Trend, dass Videogames nicht nur durch KI gesteuert werden, sondern dass auch die Monetarisierung durch KI erfolgt. Mhm. Und zwar, das Beispiel, das ich hier immer verwende, ist, wenn Sie bei Amazon was kaufen, dann greift der Algorithmus natürlich genau ab, wo kommen Sie her, von welcher Webpage, wie ist Ihr Clickstream-Behavior und dann bekommen Sie immer Kaufempfehlungen für die Zukunft. Das gibt's auch im Videogame-Bereich. Hier sind die Chinesen führend. Selbst die Amerikaner stehen hier noch am Anfang. Aber es ist so, dass Mobile Games, bei denen der Server in China steht, durch künstliche Intelligenz monetarisiert werden. Das heißt, sie spielen ein Mobile Game. und sie kommen nicht weiter. Und auf einmal bekommen sie eine Message, hey, 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 willst du nicht für 99 Cent einen Hammer kaufen, also ein digitales Item, um diese Tür, an der du jetzt schon lange rumgehämmert hast, einfach mal einzuschlagen. Und die Chinesen sind so weit, dass durch diese Deep Learning Technologien, die erkennen, wann ist eine Kaufbereitschaft da von den Gamern. Und wenn der Server in China steht, gibt's auch keine Datenrestriktionen. Ja, also das Thema, warum Europa, der Deutschland in der Digitalisierung hinterherhängt, ist ja unter anderem der Datenschutz, der gut und wichtig ist. Aber im Hinblick für die KI ist das natürlich eine Bremse, weil sie nur limitiert auf die Datensätze zugreifen können. Und das sind Themen, mit denen setzen wir uns auseinander. Also alles, was sich mit der Wertschöpfung und Monetarisierung von Videogames befasst, das ist mein Forschungsschwerpunkt, wenn Sie so wollen.
Wenn Sie so zurückblicken, was sind die typischen Karrierewege Ihrer Absolventen? Lässt sich das sagen?
Ja, also die versuchen immer erstmal in die Games-Branche reinzukommen. Und dann, wenn wir in Hessen bleiben, ist es so, wir haben ja viele Arbeitgeber hier, Sony PlayStation in Neu-Isenburg, das Headquarter von Nintendo, das Europa-Headquarter sitzt in Frankfurt, die drittwichtigste Game-Engine der Erde, die Cry-Engine wurde hier in Frankfurt entwickelt. Also Hessen hat da schon ein paar Touchpoints. Meine Studenten kommen natürlich aus allen Herren Länder. Die Frage ist immer, bleiben die in Hessen oder sind ja heute voll mobil? Sagen wir mal so, 10-20% gehen in die Games-Branche. Die werden auch mit offenen Händen da empfangen, aber dann werden die auch sehr schnell abgeworben. Also beispielsweise aus dem medizinischen Bereich, oder in dem Bereich Mobility, weil die ganz einfach ein Know-how haben, das transformierbar ist auf andere Bereiche.
Dann widmen wir uns jetzt auch abschließend noch einem anderen Bereich dieses Gespräches, nämlich einer Rubrik, die wir zum Abschluss in jeder Folge haben, mit Ihrem Einverständnis. Und das sind die Halbsätze. Also ganz schlicht würde das bedeuten, ich würde Ihnen jeweils einen Halbsatz anbieten und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, wenn ja, was. Sie können so knapp oder ausführlich antworten, wie Sie möchten.
Ja, na, dann schießen Sie mal los.
An der Games-Industrie insgesamt begeistert mich
die hohe Innovationskraft und das Know-how, das junge Menschen während des Hochschulstudiums generieren und dann später in Wertschöpfung transformieren. Wow, sehr bedeutungsschwanger, aber trifft's im Kern.
Ich fand's gut. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Als ich in der Videogames-Branche gearbeitet habe, wir haben die Produkte aktiv vermarktet und vorverkauft und dann kam das Spiel einfach nicht. Es ist geslippt, nennt man das, gerutscht, weggerutscht im Hinblick auf den Veröffentlichungstermin. Das hat dazu geführt, dass ich tiefer in die Informatik, in das Coding und Game Engines eingestiegen bin.
Sie haben ja vorhin dieses Beispiel gebracht, das Spiel ist buggy im 34. Level, also es gibt dort sozusagen digitale Fehler im Coding. Wie reagiert man denn dann darauf eigentlich im Management? Also wenn man jetzt ein wahnsinnig komplexes und umfangreiches Spiel hat, aber sich irgendwie zeigt, so ganz perfekt ist es noch nicht, aber irgendwo ganz weit hinten, ganz tief drin, da hakt es dann ein bisschen. Winkt man es dann noch irgendwann mal durch? Oder?
Klar, sie bringen das immer durch, es sei denn, das Unternehmen ist nicht richtig finanziert. Also erstmal haben sie so ein Spannungsfeld zwischen dem Produktentwicklungschef, was auch immer der für einen tollen Titel hat, der möchte natürlich das bestmögliche Spiel entwickeln und sagt immer, er braucht noch mehr Geld, er braucht mehr Ressourcen und er braucht mehr Zeit. So, dann haben sie die Perspektive der Vertriebs- und Marketingmannschaft, die sagt, das Spiel muss jetzt aber auf den Markt kommen. Wir haben jetzt einen Peak zu Weihnachten, Geschenksaison, wie auch immer. Und dann haben sie den Controller, der sagt, also wir sind sowieso jetzt schon hier über Budget und da jetzt nochmal nachzuschießen, ich weiß nicht mehr, ob die Investoren das wollen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem sie sich bewegen und als Unternehmenschef müssen sie das dann balancen. Also sie dürfen niemanden demotivieren, aber sie müssen natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens besichern. Und da haben sie dann nächtelange Diskussionen, Videokonferenzen und aber im Endeffekt, wenn das Produkt dann zur Vermarktung kam und sie haben positive Reviews von den Usern, dann vergessen sie das alles und einfach der glücklichste Mensch der Erde.
Schön, das klingt sehr, sehr schön. Die Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences ist für mich
sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Karriereschritt auch des lebenslangen Lernens. Also ich bin berufen worden, ich glaube, vor 2,5 Jahren. Ich habe immer doziert neben meinen Jobs, die ich hatte. Also ich hatte viele internationale Managementverantwortung auch. Aber ich habe immer die Connection und die Bindung an die Hochschule gehalten. Und die Frankfurter waren von der hohen Bedeutung da. Ich war auch mal in Heidelberg eine Zeit lang, anderes Bundesland, aber als dann der Dekan mich angerufen hat, gesagt, hier Lutz, wir duzen uns natürlich alle da, da gibt's eine Opportunität als Professor für Wirtschaftsinformatik, habe ich keine Sekunde nachgesagt und habe gesagt, klar, das mache ich.
Ich habe jedes einzelne John Grisham Buch gelesen, weil...
Weil er der beste Autor ist, den es gibt, das Narrativ passt, der hat es einfach drauf.
habe ich mir mit hier in die Liste aufgenommen, da ich auch zufällig gerade The Partner lese von ihm.
Ja, also
einer
sehr
der
gut.
frühen Klassiker, mehr oder weniger.
Ja.
Und ja, stimme ihm zu. Also es ist ja oft so, dass Autoren, die dann kommerziell über lange Strecken sehr erfolgreich sind, dann oft ja auch so ein bisschen abgetan werden. Ah ja, ist halt so ein typischer Bestseller-Autor, also Schundliteratur wahrscheinlich. Aber ich finde auch, also handwerklich, er hat's wirklich drauf.
Absolut. Und ich bin nicht einmal enttäuscht worden. Es gab ein Buch, A Painted House oder The Painted House, wo der über 30, 40 Seiten so eine Landschaftsbeschreibung vornimmt. Da habe ich gedacht, oh Gott, da hat er jetzt Textpassagen zugekauft, hat er das wirklich geschrieben, aber das wirklich ich glaube, der hat ja 20, 30 Bücher geschrieben. Ansonsten ist das einfach perfekt. Das passt alles.
Um die Innovationskraft der Games-Industrie im Standort Deutschland besser zu nutzen, müssten wir, haben wir zum Teil schon drüber gesprochen.
Ja, fördern. Das ist wichtig, auf Bundesebene, auf Landesebene weiter fördern. Aber das ist ja nicht nur ein Thema der Games-Branche. Wir hinken halt mit der Digitalisierung hinterher. Ja, das ist ja absolut shocking, wie man in so einem hochentwickelnden Industrieland den Anschluss nicht nur an künstliche Intelligenz verlieren kann, sondern auch im Hinblick auf die Digitalisierung. Ja, ich bin hier im Frankfurter Großraum, habe jetzt neue Xbox gerade installiert. Ja, und dann habe ich Ladezeiten für ganz gängige Top-Spiele, die dauern 3 Stunden. Und wir sind schon am relativ schnellen Knotenpunkt hier dran. Und das geht einfach nicht. Ja. Oder wenn Sie ein Online-Spiel spielen, das habe ich gerade gestern Nacht dann nochmal versucht, dann bin ich dann erschossen worden von jemand aus Ägypten, weil das Internet in Ägypten einfach schneller ist.
Und also da natürlich schieben wir es mal aufs Internet.
Ja, durch die Latenz. Ja, gut, wahrscheinlich, ja klar. Es lag natürlich an meinen limitierten Fähigkeiten der Augen-Hand-Koordination. Aber de facto haben sie also Latenzen ist das Stichwort, Zeitverzögerung, ganz einfach. Das ist ein Thema. Und da müssen wir Gas geben. Ich bin der Meinung, unsere Chancen liegen in der Digitalisierung vom Mittelstand. Ja, die Politiker sprechen dann immer von den Hidden Champions und die gibt's auch nach wie vor. Da jetzt im Consumer-Bereich nochmal aufzuschließen mit den Kalifornier oder Chinesen, das ist schwierig. B2B ist das Thema. Und die Games-Branche kann hier sehr viel Know-how liefern. Also Sie haben es vorhin gesagt, Augmented Virtual Reality, künstliche Intelligenz, das sind alles Themen. Das Know-how ist in unserer Branche verfügbar.
Und mit diesem kritischen, aber auch hoffnungsvollen Statement würde ich sagen, sind wir doch auch zu einem guten Ende gekommen für dieses Gespräch. Und ich möchte Ihnen deshalb herzlich danken für Ihre Zeit und für die Einblicke. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke, Herr Lorenz. Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.